Heute klären wir bei Quoten-Meter FM, wie genial ist immer noch Bill Prady und was sagt eigentlich Chuck Lorre dazu? Damit recht herzlich willkommen bei Folge 882 von Quotenmeter FM. Wir sprechen über zwei, die sind schon lange dabei. Und zwar Bill Prady, Co-Erfinder von The Big Bang Theory, und Chuck Lorre, Erfinder von so ziemlich fast jeder großen Sitcom der letzten 25 Jahre. Und dazu habe ich mir den Mario Thunert eingeladen. Hallo Mario.
Hallihallo, hi Fabian.
Hi. Wir wollen heute über das Big Bang Theory Universum gar nicht so viel sprechen, sondern über die neuen Spin-offs Georgie und Mandy's First Marriage und Stuart to Save the Universe.
Genau, ja.
Hast du eigentlich gewusst, dass Bill Prady eigentlich auch schon lange in der Branche tätig ist? Der hat ja beispielsweise schon bei Karen in the City, kennt man hier in Deutschland nicht, aber Dama und Craig als ausführender Produzent mitgewirkt, bei Good Morning Miami, eine Serie, die nie in Deutschland lief, war auch Teil von der ersten Gilmore Girls Staffel. Und der ist auch so Autist, Halbautist, also im autistischen Spektrum. Deswegen hat es ja gepasst, dass er sich zusammen mit Chuck Lorre da hingesetzt hat und hat eben eine solche Serie entwickelt.
Das heißt, man hat da gar nicht
von außen drauf geschaut.
Vor ein paar Jahren mal geguckt, da haben sie Folgen bei Disney Channel, glaube ich, wiederholt. Da ist mir aber nicht aufgefallen, dass er als Produzent damit drin war. Und die andere Serie, Gilmore Girls, ist mir auch nicht aufgefallen, aber beides, vor allen Dingen auch Gilmore Girls, hat vor allen Dingen ja durch so eine ganz spezielle Art und Weise der Dialoge bestochen. Deswegen ist das sicherlich einer, der sich im Comedy-Business in Amerika schon seine Sporen verdient hat und deswegen halt auch ein paar Vorschusslorbeeren genießt, ne? Und da können wir heute mal so ein bisschen drüber diskutieren, inwieweit er diese einlöst oder enttäuscht.
Ja, tatsächlich habe ich nochmal nachgeschaut. Bill Prady hat nur zwei Folgen von Gilmore Girls wirklich geschrieben. Ansonsten war er halt nur ausführender Produzent. Okay. Aber darüber wollen wir gar nicht so im Detail reden, sondern über die Big Bang Theory Nachfolger. Und wir müssen da ein bisschen kritisch reingehen, denn auch bei Young Sheldon haben die meisten schon gemeint, kann das so wirklich funktionieren? Und nachdem dann die Serie geendet hat, gab es eben, wie gesagt, ein Spin-off, über den reden wir zunächst. Denn die Geschichte wurde ja schon, und das ist ja eigentlich sehr interessant, vorher schon in Staffel 5, 6 und 7 von Young Sheldon aufgezeichnet. Und dann hat man den Kniff gemacht, also man hatte Big Bang Theory, was eine Multi-Camera-Sitcom ist mit Bühne, und bei Young Sheldon hat man dann eine richtige, ich sag mal so, eine Single-Camera-Series gemacht, was halt bei großen Produktionen ist. Und jetzt ist man aber zurück zur klassischen Sitcom-Bühne. Und das ist schon interessant, dass man das auch geschafft hat. Und es gab einige Hauptfiguren, wie eben den Sohn Montana Jordan, also der spielt Georgie, der war schon 7 Staffeln bei der Serie dabei, und später kamen dann eben noch die anderen Hauptfiguren dazu. Habe ich das so richtig ausgedrückt?
Ja, das könnte man sagen, wobei Mandy ja auch in der letzten Staffel, glaube ich, oder in den letzten beiden Staffeln von Young Sheldon auch schon mit auf den Plan kam, ne?
Und Hauptdarstellerin, ja.
Und Hauptdarstellerin war, und jetzt sieht man natürlich auch, dass sich da Figuren vermischen, also die Mutter von Sheldon und von Georgie natürlich auch, die wird ja jetzt gerade auch im zweiten Teil der Serie immer mehr wieder zum Teil der Handlung, das heißt, es gibt eine Menge bekannte Figuren und ich glaube, man hat da eine ganz gute Balance gefunden, also rein jetzt von der Figurenaufteilung, glaube ich, hat die Balance schon funktioniert, dass man eben, wie du schon angedeutet hast, eben so, ja, ich sag jetzt mal vielleicht die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte schon bekannte etablierte Figuren hat, mit denen man eigentlich schon starke Bande geknüpft hat und dann das ganze Universum ein bisschen erweitert, eben durch den Vater von Mandy, durch die Mutter von Mandy, dann kommt noch der Bruder ganz frisch dazu, dann sicherlich auch noch der Kollege in der Kfz-Werkstatt. Da hat man dann natürlich, ja, ich sage jetzt mal, die halbe Arbeit zu leisten als Zuschauerin und Zuschauer, weil man hat praktisch auf der einen Seite Figuren, die man nicht mehr neu kennenlernen muss und hat dann dafür Kapazität frei, um noch ein paar Figuren neu kennenzulernen. Und ich glaube, das haben sie ganz clever arrangiert, mal unabhängig von der erzählerischen Qualität der Storys.
Naja, ich finde auch, es sind so viele kleine gute Gags dabei. Die Serie spielt ja, ich glaube, 1994, 1995, da wurde gerade Bill Cosby Show beendet und Friends dafür eingeführt und da gab es auch in der ersten Staffel 3-4 Witze darüber. Das ja. Sind so die kleinen Dinge. In der ersten Staffel ist mir positiv wie auch teilweise negativ aufgefallen, dass man eben so viele Gaststars aus Young Sheldon holte, was nämlich dazu führte, dass die Storys nicht immer ganz so geil waren. Und man merkt aber im zweiten Teil der Staffel, wie auch in der zweiten Staffel, dass es schon endlich einen eigenen Handlungsstrang wirklich aufnimmt und dass sich auch die Figuren weiterentwickeln. Was ja tatsächlich bei so einer Serie wie einer Sitcom ja schon speziell ist. Und ich habe auch schon mit der zweiten Staffel, wie gesagt, bin ich ein paar Folgen weiter und da ist es jetzt eben so, dass Mandy ja auch jetzt öfters gebucht wird als Wetterfee und ja. Dass das Ganze sich natürlich dann auch weiterhin zieht.
Das stimmt, ja, das wurde zum Anfang der ersten Staffel aufgemacht, dass sie ja jetzt diesen Job bekommt und ich fand das auch storymäßig einen ganz guten Konfliktpunkt, den sie aufgemacht haben, weil dadurch natürlich auch so ein bisschen das Gefüge zwischen Georgie und Mandy eben so durcheinander gebracht wird, ne? Weil natürlich sich die Frage gestellt wird, spricht Georgie ihr das zu, dass sie eben halt auch berufstätig ist, während die beiden ja halt noch das Baby haben und wie verändert das die Aufteilung zwischen den beiden? Das finde ich, haben sie ganz clever gemacht. Mich hat es dann aber tatsächlich, so wie sie es jetzt zum Anfang der zweiten Staffel weitererzählt haben, ein bisschen enttäuscht, weil ich leider finde, dass so die ganzen weiteren Konflikte, die da jetzt draus entstanden sind, also zum Beispiel, dass sie eine gewisse Bekanntheit hat und irgendwie auch praktisch ja dann von Männern in der Öffentlichkeit angesprochen wird, dass das alles so ein bisschen sehr plakativ und ein bisschen sehr trivial verhandelt wird. Und da hätte ich mir vielleicht ein bisschen gewünscht, dass sie das ein bisschen diffiziler gemacht hätten und das vielleicht auch ein bisschen länger erzählt hätten, vielleicht ein bisschen über mehrere Folgen.
Ich weiß nicht, wenn ich zurückblicke auf die Sitcoms, die mich groß gemacht haben, dann waren das jetzt schon immer so plakative Folgen und ich glaube, um eine gute Sitcom mit der großen Gagdichte zu erzählen, musst du es wirklich plakativ machen, wenn du solche Dinge ansprichst. Ich erinnere zum Beispiel immer wieder an einzelne Folgen, zum Beispiel aus The Big Bang Theory, wo Sheldon irgendwie überzeugt wird, irgendwie zu den Freunden zu gehen und er darauf keine Lust hat und am Ende sitzt er im Schrank und etikettiert irgendwie die ganze Wohnung. Das ist natürlich dann auch sehr plakativ, aber es war einfach lustig und ich finde bei einer Sitcom wie eben Georgie und Mandy, ich finde die Serie lustig und da kommen wir jetzt auch nochmal drauf. Wir haben ja Connor neu eingeführt, der nichts anderes ist als ein Sheldon-Ersatz.
Ja, der hat natürlich so dieses Nerdige, ne? Und man hat ja auch so als Running Gag irgendwie etabliert, dass er so ein bisschen der Outsider ist, der ja dann auch beim Essen nicht am Tisch sitzt, sondern immer irgendwie an einer Arbeitsplatte in der Küche sein Essen zu sich nimmt. Klar, geht in die Richtung.
Ja, ich volle glaub, Kanne.
Er ist also jetzt für halt mich nicht, ist vielleicht nicht ganz so brillant, ne? Ist vielleicht jetzt nicht so, so das absolute Genie wie der Sheldon, aber es geht natürlich schon so in die Richtung. Also man bedient da bekannte Muster, das auf jeden Fall, ja.
Genau. Und man hat Jesse Press als Ruben Alvarez, Georgies Arbeitskollegen. Da kann man dann auch diverse Muster aus The Big Bang Theory erkennen.
Ja, klar.
Ja.
Definitiv. Wenn ich vielleicht nochmal kurz Bezug nehmen darf zu dieser Diskussion mit, wie plakativ ist was erzählt und wie diffizil kann sowas auch sein. Ich stimme dir zu. Sitcoms leben von einer gewissen Ersichtlichkeit und von gewissen einfachen Strukturen. Ich finde, was Big Bang Theory immer ausgezeichnet hat, war zwar einfache Strukturen, aber doch eine gewisse Originalität, die einen überrascht hat. Und da muss ich schon sagen, kann Georgie und Mandy nicht mithalten. Also diese Originalität, die kommt mir dann teilweise doch ein bisschen zu stark abhanden und enttäuscht mich jetzt gerade auch zum Start der zweiten Staffel, weil ich finde halt einfach, dass das schon sehr vorausschaubar alles ist und irgendwie alles sehr altbekannt, alles auch ein bisschen altbacken wirkt und wie es erzählt wird. Da fehlt mir so ein bisschen dieser Impuls, dass ich sage, das ist jetzt die Georgie und Mandy Art, wie es erzählt wird. Sondern ich habe mehr so das Gefühl, so wie es da abgehandelt wird, habe ich schon ein paar Mal auch in anderen Serien und Filmen gesehen.
Ja, aber
und
hast
da
du
hätte
ja
man, finde ich, schon mehr rausholen können. Da ist es mir einfach teilweise ein bisschen zu plump. Wobei ich schon sagen muss, ich erkenne schon die Kurzweiligkeit auch. Also ich will nicht sagen, dass es nicht kurzweilig ist, aber ich finde, man könnte noch ein bisschen mehr rausholen.
Aber du, es ist schon so richtig, also wenn du die Serie anguckst, sie spielt jetzt im Jahr 1995, da kann ich mich auch hinsetzen und sagen, die Figuren und auch die Themen, die so beackern, das könnte vielleicht auch alle unter einem Dach sein.
Sicherlich, ja. Es ist irgendwie, ich sage jetzt mal, The Big Bang Theory, wo es ursprünglich herkam, war ja eher so, dass es zerrüttete Familien waren und dann war eher so diese Freundesklicke eine Ersatzfamilie und jetzt hat sich das wieder so ein bisschen zurück bewegt praktisch, weil das eine Retrospektive aufmacht, sodass jetzt praktisch so diese Familiengefüge, die halt vor dieser Big Bang Theory Zeit waren, dass die wieder stärker im Mittelpunkt rücken und das hat man natürlich clever gemacht, weil der das ist jetzt ein Spoiler, den wir machen, also ist ja einfach auch
oh
so,
nein,
ist das
Spoiler bei der Sitcom.
Ja gut, aber das gibt, ja, also bei Young Sheldon ist es halt so, sagen wir es so, bei Young Sheldon bricht halt der ursprüngliche Vater von Sheldon und Georgie natürlich dann auch irgendwann weg und da wird jetzt natürlich der Vater von Mandy auch so eine Art Ersatzvater für Georgie und das ist natürlich schon gut gebaut und da fügt man sich als Zuschauer auch gut mit ein. Da hat man dieses Familiengefüge klar. Und es ist auch klassischer erzählt und man bedient damit verschiedene Facetten, wie wir gleich noch sehen werden. Mit Stuart Faith the Universe hat man dann eher sowas ein bisschen Sci-Fi-mäßiges, Fantasy-mäßiges mit drin, also da eine andere Richtung. Also man versucht da schon, glaube ich, so dieses Team von Chuck Lorre und die Leute, die um ihn herum sind, die versuchen da, glaube ich, schon so unterschiedliche Tonalitäten irgendwie abzudecken, dass sich das nicht alles gleich anfühlt von diesen ganzen Sitcoms, die die gerade noch in ihrem Portfolio haben. Aber ja, trotzdem finde ich, weiß ich nicht, manchmal fehlt mir einfach so, glaube ich, so ein bisschen so dieses, weißt du? Also irgendwie denke ich mir manchmal, ja, das lässt sich ganz gut geschmeidig weggucken. Ich finde auch so diese Erzähltaktung, die sie haben, das ist irgendwie angenehm zu gucken. Aber so, dass es mich jetzt so richtig vom Hocker reißt, also das ist dann leider auch nicht. Und da enttäuscht mich der Chuck Lorre schon ein bisschen, weil er doch teilweise sehr schwankt. Also er hat immer mal wieder so Sitcoms, wo er mich wirklich total mit begeistert. Und dann hat er eher so Sitcoms, wo ich denke, ist mir jetzt zu viel 0815. Und bei Georgie und Mandy hatte ich am Anfang der ersten Staffel ein bisschen den Eindruck, dann wurde es besser mit der ersten Staffel und jetzt am Anfang der zweiten Staffel leider wieder ein bisschen schlechter.
Ja, aber ist es vielleicht tatsächlich einfach das Problem, dass es diese Sitcom ja eigentlich schon mal gab, 7 Staffeln mit Young Sheldon und jetzt ist halt einfach Sheldon weg und man ist so mit dem Rest übrig geblieben und viele Serien scheitern ja daran, das ist jetzt eine neue Serie, aber klar, du hast auch irgendwann so Formate, ich sage jetzt einfach mal wie Navy CIS, wo irgendwann der Hauptdarsteller ist. Man hätte vielleicht dann auch die Serie umbauen können oder einen anderen Namen geben können, Navy CIS. Aber eigentlich im Grunde ist das ja das Gleiche mit einer anderen Prämisse weitergeführt.
Mit einer anderen Prämisse und mit anderen Figuren weitergeführt, genau, ja, und natürlich auch im Vergleich zu Young Sheldon nochmal wieder so, so ein bisschen von der Erzählart anders aufbereitet, wie du es am Anfang gesagt hast, ja, und manchmal habe ich leider auch so den Eindruck, dass sie nicht mehr ganz so viel zu erzählen haben. Manchmal ist es sehr, also die Folgen sind auch sehr kurz, ne? Da haben wir uns auch schon mal drüber ausgetauscht, irgendwie teilweise nur so 17, 18 Minuten.
Ja, es gibt aber einen langen Vorspann und nochmal eine Rückschau und natürlich auch einen verhältnismäßig langen Vorspann.
Genau, absolut.
Der aber gut ist.
Der gut ist, das stimmt, ja. Ja, gut, aber trotzdem, ne? Also die Folgenlänge ist nicht ganz so lang. Jetzt kann man sagen, das haben sie den heutigen Sehgewohnheiten angepasst. Das ist auch bei Stuart so, Face to Surf the Universe, was teilweise lobend erwähnt wird, also dass man es geschafft hat, so eine gewisse Komprimiertheit hinzubekommen, könnte man, wenn man es positiv wendet, so zusprechen. Ich würde sagen, manchmal gibt es Szenen, die nur einen einzigen One-Liner enthalten oder noch nicht mal, also die einfach nur irgendeinen stumpfen Dialog irgendwie aufmachen im Bett und dann wird praktisch schon direkt wieder geschnitten und die nächste Szene ist da. Was mir leider teilweise so ein bisschen als Symptom der Ideenlosigkeit vorkommt. Weil das ist dann so Erzählen nach Vorschrift und so. Und wir müssen hier jetzt irgendwie so durch die Folge kommen und wir müssen hier aber jetzt unsere Punkte setzen, die uns praktisch wieder den nächsten Schnitt ermöglichen, so erzählerisch. Und da merke ich teilweise schon, das ist alles ein bisschen mau. Also ich habe jetzt nicht so den Eindruck, sie hätten so viel zu erzählen und sie wissen gar nicht, wie sie es unterbringen. Habe ich nicht so den Eindruck und deswegen auch jetzt bringt man die Mary, also die Mutter von Georgie und Sheldon. Das hat mich auch irritiert, dass man die jetzt so stark wieder in die Handlung einbindet, weil jetzt ist man praktisch wieder teilweise als Zuschauer zu Hause bei Mary, also im alten Zuhause von Sheldon. Und da kommt man sich teilweise schon vor, inhaltlich, wie ist das jetzt wieder Young Sheldon? Und wo ich mir dann so denke, hey, ich merke hier gerade wieder so ein bisschen, ihr habt nicht genug Stoff mit Georgie und Mandy. Und da habt ihr irgendwie erzählerisch was nicht so ganz hinbekommen. Weil wenn ihr
da muss ich dir so ein bisschen widersprechen. Also es ist ja so, dass sie 22 Folgen produzieren. Wenn das jetzt nur 8 Folgen wären und sie würden das machen, dann würde ich dir vielleicht zustimmen. Aber wenn die 22 Folgen auf Sendung bringen, dann finde ich, ist sowas auch durchaus erlaubt. Und dann kann man ja auch so ein Vibe einer Serie bekommen. Also wenn du 22 Folgen im Jahr hast, das ist jetzt ein Unterschied, als wenn du irgendwie eine Serie hast, wo da 6 bis 10 Folgen kommen. Und da will ich jetzt auch mal drauf einsteigen, denn Stuart Fails to Save the Universe wird nicht funktionieren. Also er rettet das Universum nicht, denn es gibt eine zweite Staffel. Und ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Ich kann ja kurz den Plot erzählen. Sheldon, Leonard und Howard haben eine Maschine gebaut. Allerdings ist die fehlgeleitet und hat ein Multiversum Armageddon erschaffen. Und jetzt kommt der unsere Stuart zum alternativen Stuart und sagt, du musst das Universum retten. Wobei ich mich frage, warum rettet der alternative Stuart das Universum für das normale Universum und nicht der echte Stuart fürs echte Universum?
Das ist ja auch ganz interessant, die Frage. Also die Realitätsebenen, die verschwimmen ja teilweise so, dass man gar nicht genau weiß, welcher Stuart ist jetzt überhaupt zuständig dafür.
Und ich muss auch leider sagen, also es ist zwar eine coole Idee, aber man hat irgendwie, ich fühle mich wie die 6. Staffel bei Doctor Who, 5., 6. Staffel bei Doctor Who, die damals mit Matt Smith war, wo es auch viele Anspielungen bei Big Bang Theory gab. Es gibt zum Beispiel, dass Bird in einer der ersten Szenen wie einer der kopflosen Mönche herumläuft. Das ganze Intro erinnert so ein bisschen auch daran. Die ganze Zeitreise-Thematik. Also von daher, und auch, dass jede Folge immer was anderes ist, erinnert mich natürlich auch nochmal an Doctor Who.
Ja, das ist natürlich so ein erzählerischer Marker dieser Serie, ne? Also wo man die so gerade identifizieren kann, dass sie praktisch jedes Mal praktisch wieder einen neuen Kosmos eröffnet, in dem man eintaucht, weil es ja irgendwie, wie du schon sagst, darum geht, dass Stuart irgendwie einen Ausweg aus dieser Situation finden muss und irgendwie wieder den alten Zustand herstellen will, und damit durchläuft er verschiedene, ich sage jetzt mal, Handlungsoptionen an verschiedenen Orten, um das Problem so aufzulösen, und dann scheitert er jedes Mal. Und jedes Mal ist es natürlich ein anderer Ort, und jedes Mal ist es dann auch so, dass es dann praktisch auch in einer anderen Zeit stattfindet, ne? Also mal ist man dann halt zeitlich so, dass man irgendwie in einer Dimension ist, wo die Leute wieder an Magie glauben und Bird ja dann auch irgendwie Magier wird und so, und dann kann man natürlich da so diese Facette der Magie dran erzählen, und dann ist irgendwie Bernadette eine Hexe.
Ja, und ich muss auch dazu sagen, das ist für mich auch alles mehr so eine Werkschau von Warner Brothers Television, was sie denn alles für Marken haben, und deswegen habe ich gar nicht so das Gefühl, also ich merke bei der Serie tatsächlich überhaupt keinen Vibe. Es gibt zwar Momente und auch Stellen, die wirklich lustig sind, wie zum Beispiel, als man, die Frau Nowitzki wieder zurückgebracht hat, die ja auch schon mal in einer Folge von Big Bang Theory war und dann als Empfangsdame eben wieder für Sheldon gearbeitet hat. Das war schon teilweise sehr, sehr lustig. Da haben ja auch die Gags ganz gut gefallen, aber ich habe so immer das Gefühl, irgendwie, das sind die einzelnen Personen für eine Folge eingekauft. Also wir haben natürlich Gaststars immer, Rai ist da, Penny, Bernadette, Will Wheaton, Amy, sogar John Cryer schaut vorbei. Und genau, Penn und Teller, die Zauberer, die wir in Deutschland nicht kennen. Der Gag geht deswegen nicht auf.
Mhm. Ich habe sie erkannt, aber nur, weil sie auch schon so durch diverse Sitcoms getingelt sind. Man hat so das Gefühl, die waren eigentlich schon mal in jeder amerikanischen Sitcom dabei. Das ist dann so auch ein Running Gag, dass die eigentlich, wenn man irgendwelche Cameo-Auftritte macht in irgendeiner Sitcom, dann ist es eigentlich Pflicht, dass dann auch mal Penn und Teller dabei sind. Und ich weiß nicht, ob du ihn erkannt hast. Ich meine zumindest, ihn erkannt zu haben. Ich weiß nicht, wie er heißt, der Schauspieler aus Mike und Molly, der den Lebensgefährten von Mollys Mutter gespielt hat, dieser kleine Untersetzte.
Ich habe Mike und Molly eigentlich nie angeguckt.
Ach so, okay. Der hat so diesen, ich weiß nicht, so eine Art Flaschengeist gespielt auf dem Tresen von Stuarts Comicladen, diesen grünen irgendwas, Kobold oder was das war. Ja.
Darf man das überhaupt heute? Darf man das noch?
Was denn?
Menschen grün anmalen.
Ich glaube, Greenfacing ist noch erlaubt, soweit ich weiß.
Okay.
Ja, aber so ein bisschen kann auch sein, dass irgendwas an mir vorbeigegangen ist.
Aber so ein bisschen nimmt sich ja die Serie da tatsächlich auch nicht ernst und sagt ja zum Beispiel
genau.
Auch,
ja, ja.
Das und das darf man nicht machen und überspring nicht den Vorspann und wir spoilern aber
dich
jetzt irgendwie.
Das ist noch mit das Beste an der Serie übrigens. Die beste Idee der ganzen Serie gewesen, das mit dem Vorspann.
Ich finde auch, sie ist sehr selten lustig, sondern sie ist tatsächlich, ich würde fast sagen, eher eine Science-Fiction-Serie. Ja, ja. Also da Komödie drauf zu schreiben, ist wie bei anderen Serien, wo ich dann sehr enttäuscht bin, nur weil da 5 Witze drin vorkommen. Es ist tatsächlich eher ein Genre-Mix mit Science-Fiction. Also es ist für mich eigentlich eine Science-Fiction-Serie.
Mhm. Ja. Würde ich auch sagen, es bricht natürlich schon so dieses ganze Sitcom-Gefüge auf, und das kann man definitiv auch löblich berücksichtigen. Trotzdem ist es für mich so, dass ich durchaus auch sage, dass das so ein bisschen spektakelhaft ist und dass das unterhaltsam ist, teilweise anzugucken. Aber auf mich wirkt es so ein bisschen so, als ob man auch da nicht so richtig was zu erzählen hat. Also rein erzählerisch gesehen fehlt mir da auch so ein bisschen dieses Nachdrücklige, also so dieses Dringliche in der Erzählung fehlt mir so ein bisschen. Dafür ist es für mich zu absurd, zu sehr auf albern gehoben. Da fehlt mir dann so die Konsequenz, auch für die Figuren teilweise. Und mir kommt es tatsächlich vor, du hast eben von einer Werkschau gesprochen. Ich würde von einer Lorry-Schau sprechen, weil einfach diverse Leute aus Chuck Lorres Sitcoms dort auftauchen und eigentlich nur eine einzige Kaskade von Cameo-Auftritten dort absolviert werden.
Das mag zwar richtig sein, aber ich meine, zum Beispiel diese Folge, wo Bird es zaubern kann, Folge 3, ist für mich tatsächlich eine Folge so von wegen, guck mal, wir haben Harry Potter im Angebot. Folge 2 beispielsweise mit der KI würde ich schon fast so gehen, irgendwie guckt euch unser tolles Warner Brothers Gelände an.
Ja, okay. Ja, für mich wirkt es irgendwie auch, also ich will das gar nicht abstreiten, das kann definitiv ja auch ein Aspekt sein, das muss ich ja auch nicht ausschließen gegenseitig. Für mich wirkt das Ganze halt einfach teilweise wie ein ganz großes Alibi, um zu ermöglichen, dass altbekannte Rollen auftreten in überraschendem Gewand, weil sie auf einmal etwas verkörpern, was man sonst von ihnen nicht gewohnt ist. Und aus diesem Überraschungsmoment, glaube ich, erhofft sich diese Serie sehr viel und die arbeitet sehr stark mit diesem Mechanismus. Und ich muss leider sagen, dass ich diesen Mechanismus ein bisschen sehr durchschaubar finde und er mich auch anfängt, sehr schnell zu langweilen. Weil das einfach dann darauf hinausläuft, dass du Raj wieder siehst an der Caltech, nur er hat jetzt lange Haare und einen riesigen Bart und ist irgendwie so ein Höhlenmensch auf einmal. Und dann taucht die Penny auf und auf einmal ist Penny irgendwie so eine Guerilla-Chefin und irgendwie so eine Militärausbilderin und trägt irgendwie, eine Hose mit einem Waffenbund und so. Und so geht das dann halt weiter, ne? Und Bernadette ist dann auf einmal die Hexe und. Also das ist alles irgendwie, bewegt sich das auf einer sehr einfachen Ebene. Und das finde ich nicht sonderlich raffiniert. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich glaube einfach, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man grast da noch so ein bisschen was mit ab. Also man nimmt nochmal die Figuren, hat sich nochmal irgendwie einen Grund gebaut, selbst um diese ganzen Figuren nochmal auftreten lassen zu können, in einer neuen Verkleidung. Und damit bestreitest du diese Serie und das ist so für Chuck Law so.
Genau, das
ich habe diese ganzen Figuren schon erschaffen und jetzt verwerte ich sie nochmal und verdiene damit nochmal Kohle, melke die alle nochmal.
Diese Serie wurde doch nur erschaffen, um HBO Max bekannter zu machen. Diese Serie war doch nur dafür da, dass die Leute sich ein Abo holen. Aber lustigerweise ist es so, dass sie jetzt zu einer Zeit erschienen ist, wo HBO Max gerade House of the Dragon aktuell ja jede Woche launcht, wo Lanterns mit verdammt guten Kritiken gestartet ist, wo das Rick and Morty Spin-off Präsident Curtis läuft. Und da muss man schon sagen, bietest du gerade deinen Zuschauern auch mit dieser Serie 4 aktuelle Serien jede Woche. Das ist als kleiner Streamingdienst. Ach ja, und diese Woche und letzte Woche wurde ja auch noch die britische Serie Tiptoe ausgestrahlt. Zumindest in Europa.
Mhm. Okay. Das sicherlich. Also für HBO Max macht das sicherlich Sinn, da nochmal aus diesem Big Bang Theory Kosmos für sich da Aufmerksamkeit abzuziehen. Aus der Beliebtheit dieser Marke und die praktisch auf sich zu labeln. Also
ich glaube, dass es tatsächlich auch sehr gut ist, dass du jetzt so 4 Folgen, also pro Woche hast von 4 verschiedenen Serien. Und so kannst ich glaube, dass die Serie wahrscheinlich schlechter in unseren Kritiken wäre und schlechter besprochen worden wäre, wenn sie bei Netflix laufen würde und mit einem Schlag alle 10 Folgen verfügbar wären.
Okay. Möglicherweise, ja, wo du gerade die Kritiken ansprichst, das ist ja tatsächlich auch ein interessanter Punkt in Bezug auf diese Produktion, weil da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also ich habe da jetzt mal ein paar Sachen durchgeguckt, auch amerikanische Kritiken und die einen, die finden das super, dass diese Serie so ein bisschen dieses Sitcom-Genre aufbricht und vielleicht auch so mit der Erwartung bricht, dass das jetzt nicht eine klassische Chuck Lorre Sitcom ist, sondern halt so wirklich die Leute so ein bisschen in eine neue Welt entführt und diese Personen wie Stuart wirklich in einen neuen Kosmos eintauchen lässt. Manchen gefällt das ziemlich gut. Manche sind eher so auf der Schiene, wie wir es eben so ein bisschen ausargumentiert haben. Also, dass sie sagen, das ist alles so ein bisschen inhaltlich ein bisschen mau. Und diese ganzen Figuren, die wiederkommen, die stehen stark im Vordergrund und einige sind dann auch nicht so davon dann überzeugt erzählerisch.
Ja, aber ich finde, es gibt durchaus...
Ich bin auch eher so ein bisschen auf der Schiene, aber man kann das sicherlich unterschiedlich sehen, ja.
Also es gibt da mit Sicherheit schon von den ersten vier Folgen, die ich geguckt habe, zwei, die sind wirklich gut. Zwei, die waren jetzt nicht so gut.
Welche findest du denn gut?
Ja, zum Beispiel die Folge 2 und Folge 3, muss ich sagen, die waren gut. Folge 4 in der Anstalt hat mir tatsächlich überhaupt nicht gefallen. Ich gucke die Serie trotzdem weiter, weil sie mir doch irgendwo gefällt. Ich finde bloß immer diesen Etikettenschwindel, den mag ich nicht. Und wenn mir jemand eine Komödie verkauft, dann möchte ich eine Komödie haben. Und das ist wirklich so ein grundsätzliches Problem. Also auch was wir jetzt demnächst in vier Wochen haben bei den Emmys, dass zum Beispiel so ein Drama wie dieses Apple-Drama Black Widow oder wie das heißt, da habe ich einen guten Bekannten, der guckt das und der hat gesagt, also er kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass die Serie überhaupt für beste Comedy nominiert ist, denn sie hat keinen Witz und das ist halt irgendwo krass und ich finde auch, dass diese Serie wirklich mit Comedy wirklich wenig zu tun hat.
Naja, würde ich dir noch ein bisschen widersprechen. Also ich würde ja sagen, ich würde schon zugeben, dass die Comedy-Aspekte, gerade auch so diese klassischen Sitcom-Momente an der einen oder anderen Stelle ein bisschen in den Hintergrund rücken. Aber es gibt ja schon auch noch irgendwie so Dialoge, die dann so gebaut sind. Übrigens auch was ich kritisiere, wo dann so One-Liner gebaut werden mit, wir haben jetzt hier Kripke und der lispelt wieder und wir verfallen hier wieder auf das alte Narrativ zurück, dass er die Sachen nicht richtig ausspricht und dadurch ihn die Menschen nicht richtig verstehen, ja. Und
ne, finde ich lustig.
Beispiel in der ersten Folge mit und das ist, finde ich, total ausgelutscht. Also ich fand das schon gegen Ende, ich fand das vielleicht am Anfang witzig, aber ich finde, das haben sie dann irgendwann schon so überstrapaziert, auch schon zum Ende von Big Bang Theory, der Mutterserie, dass es mich da schon gelangweilt hat und dass sie das jetzt dann praktisch, diese Lispelnummer, auch nochmal aufgegriffen haben, war für mich eigentlich auch nochmal ein zusätzliches Zeichen dafür, ey Leute, habt ihr keine anderen Ideen? Hat mich auch ein bisschen
enttäuscht. Nö, es ist also für mich natürlich auch eine Fortführung der Prämisse. Also ich meine, das wäre eigentlich eher unglaubwürdiger, würde er jetzt nicht mehr lispeln. Also von daher.
Ja, aber muss man das dann die ganze Zeit den Leuten so unter ihre Nase reiben, ist halt.
Nö, ich finde ja auch nicht, dass es die ganze Zeit unter der Nase ist. Es ist aber zum Beispiel in der zweiten Folge, wo er dann irgendwelche Elektroschocks bekommt, weil die Frau ihn nicht versteht, finde ich das schon lustig. Also ich finde es lustig.
Okay. Ja, naja, also ich erkenne schon so Momente, also dass man so eine Melange versucht zwischen klassischen Sitcom-Gaglines und aber wiederum auch eher so eine fantastische Welt aufzumachen, erkenne ich schon, aber so diese ganzen Gaglines, die oft versucht werden, die praktisch zu unterlegen, da war es selten so in den, ich glaube, 4 oder 5 Folgen habe ich jetzt geguckt, dass sie mich überzeugt haben und dass ich wirklich gesagt habe, boah, ich habe jetzt wirklich mal herzhaft gelacht oder so, kam bei mir eigentlich gar nicht vor. Das Einzige, was ich eigentlich wirklich eher positiv gesehen habe, ist komischerweise genau gegenläufig zu dir, eher so die 4. Folge, wo es dann darum ging mit dieser Psychiatrie, dass ich so langsam mal eine andere Bindung bekomme zu dieser Figur Stuart und ich so langsam irgendwie nochmal so ein Twist kriege, dass ich irgendwie mit ihm mitfieber, weil er dann ja auch irgendwie selber nicht mehr weiß, ist er jetzt wirklich psychisch krank, bildet er sich das alles nur ein oder wie verschiebt sich das mit den ganzen Realitätsebenen und das finde ich dann schon spannend, weil dann kommt man so in Modus, wo man fragt, bildet er sich das nur ein, bildet er das sich nicht ein, welche Realität ist überhaupt die richtige Realität, gibt es noch eine, welche ist die wahre, da fiebert man dann so ein bisschen mit, weil das ist dann so ein Rätsel, was etabliert wird.
Hast du da wirklich nachgedacht, was, ob da jetzt darüber, also ich fand das eigentlich total klar.
Ja. Ich fand es jetzt nicht so klar. Also ich habe mir schon manchmal auch die Frage gestellt, vielleicht hat wirklich Stuart auch nur eine psychische Erkrankung, irgendeine Psychose oder sonst irgendwas. Und er bildet sich auch diese ganze Sache mit der defekten Zeitreisemaschine da, das sich auch alles nur ein. Also das bringt dann praktisch nochmal eine Metaebene, wo man wiederum sagt, vielleicht findet auch so dieses ganze abgespacete Sci-Fi-Geschehen alles nur im Kopf von Stuart statt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich die Serie nicht ganz umrissen, aber ich hätte
auch das für eine Möglichkeit. Dass du so einen Bruch in der 4. Folge hast, das ja, ich glaube nicht, dass du in so einer Serie mit 10 Folgen dann nochmal so einen Bruch nach der 4. Folge hast. Aber gut.
Ja. Nicht nach der 4. Folge, ganz am Ende der Serie, weißt du?
Ja, aber es ist jetzt, in der 4. Folge, deswegen habe ich da jetzt nicht so dran geglaubt. Und wie gesagt, sie haben jetzt dann auch noch Bescheid gegeben letzte Woche, dass es eine 2. Staffel gibt.
Genau, ja.
Da freue ich mich dann ja auch drauf, denn es ist ja eigentlich im HBO Max-Abo enthalten. Und ich meine, es unterhält mich ja trotzdem. Also bei all der Kritik, die wir jetzt haben, kann ich sagen, ich gucke es ja trotzdem.
Mhm. Okay. Ja, gut. Ich glaube, da kann man unterschiedliche Zugänge zu haben. Ich kann das schon verstehen, dass es da bestimmt Menschen gibt, die sich davon unterhalten fühlen. Ich würde es jetzt nicht weiter gucken, weil dafür hat es für mich nicht gereicht, muss ich wirklich sagen. Also wenn ich jetzt wirklich mal Resümee ziehe, ist das für mich das bisher enttäuschendste Big Bang Theory Spin-Off der 4, die es bis jetzt gibt. Mein Lieblings-Spin-Off ist sozusagen Young Sheldon. Nach der Mutterserie. Georgie und Mandy überzeugt mich, wie ich versucht habe auszuführen. Auch nicht so richtig restlos, wo ich aber sage, die kann man sich nachmittags mal so, weil es wirklich auch wirklich einfach kurz daherkommt, kann man das gut mit weggucken. Da habe ich noch so ein Level, wo ich sage, ja, kann ich mal reingucken. Und bei Stuart muss ich leider wirklich sagen, bin ich leider raus. Also da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich da noch mal die Muße zu haben, mich da noch mal ranzutrauen und dem Ganzen noch mal eine Chance zu geben, dass sich das noch ein bisschen mehr an sich bindet. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich eher sagen, würde ich meine Kapazität eher auf andere Serien verwenden. Also ich finde jetzt, man muss es nicht sehen. Auch als Big Bang Theory Fan, finde ich, hat mir das jetzt nichts gegeben, wo ich sage, boah, musst du unbedingt gucken, wenn du weiter irgendwie. Genau. Aber ja, ist nur meine Meinung also. Aber wir hatten zwei ein bisschen voneinander abweichende Meinungen, ist ja sicherlich auch schön, weil können die Zuschauer so ein bisschen für sich selbst herausfinden, wo sie sich eher verorten.
Ja, und können das auch kommentieren. Ja, dann war es das eigentlich auch schon wieder für diese Woche. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und mal gucken, welches interessante Thema wir bis dahin wieder ausgraben. Und ich wünsche ein schönes Wochenende. Bis dahin.
Bis dann.